Diese Frage stellt fast nie jemand. Ich habe sie auch noch nie offiziell beantwortet, aber ich mache das gerne. Ich komme da in Zustände, ich habe keine Worte mehr dafür, beyond speech. Solche Männer gibt es nicht oder solche Frauen gibt es nicht. Die gibt es alle. Aber solange wir uns selbst erzählen, dass wir die Einzigen sind, werden wir die nicht anziehen. Weil in dem Moment, wo ich das Feld betrete, gestalte ich die Realität, sagen wir mal hochsensibel. Das ist ein Vermögen, etwas zu tun. Dann ist die Aufgabe auch entsprechend groß. Solange da eine Opferrolle drinnen ist, ist die Aufgabe nicht erfüllt. Long story short, ich habe eigentlich etwas gemacht, um mir selbst mein Leben zu retten. Das sagt sich so lapidar, ist aber wirklich so gemeint. Ich habe dann immer diesen Cringe-Moment, wo ich mir denke, so, ich weiß, es tut weh, aber erzähl es doch nicht allen. Das Problem ist nur, wenn wir nicht in Liebe kommen, will es keiner hören. Dann bewegen wir uns im Bewusstsein nach oben. Aber nach oben bedeutet tiefer werden, weil wir müssen ganz runter, um raufzukommen. Also dieses ganze Ascending und nur Bliss und es ist alles wunderbar, das splitten wir uns ja dann ab. Da übersehen wir irgendwas. Nicht ständig nach mehr Details in der eigenen Leidensgeschichte zu suchen. It's just going to make you a better sufferer.
Herzlich willkommen zum Tatendrang-Podcast. Ich bin Julia Schleid, ich bin die Leaderin für emotionale Freiheit und energetisches Aufblühen. In diesem Podcast zeige ich dir, wie du deine Essenz wieder spüren kannst, wie du wieder in den Flow kommst, deine Passion lebst und deine volle Power entfaltest und somit deine Vision voller Leichtigkeit Wirklichkeit werden lässt. Schluss mit Unsicherheit, Ausreden, Kampf und Perfektionismus. Hier bekommst du die wirkungsvollsten Tools, tiefe Erkenntnisse und meine persönlichen Erfahrungen. Radikal ehrlich, wissenschaftlich fundiert und spirituell angehaucht. Was du bei mir nicht findest, oberflächliche Tipps, esoterisches Blabla und leere Versprechungen. Denn die Kombination aus Emotion, Energie und Tatendrang sind der Schlüssel für authentische Freude, grenzenlose Fülle und Freiheit auf allen Ebenen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um deinen Tatendrang Wirklichkeit werden zu lassen. Schön, dass du hier bist. Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Tatendrang-Podcast. Ich habe heute eine ganz besondere Frau im Podcast-Interview, nämlich Theresa Zimmermann. Sie ist Bewusstseinsforscherin, Unternehmerin und Vorbild in Sachen Leadership. Mit ihrer Arbeit schafft sie eine Struktur, um über Bewusstsein zu sprechen, Bewusstsein zu begreifen und auch eine Bewusstseinsentwicklung ermöglichen zu können. Theresa schafft es, mit ihrer Arbeit und auch mit ihrem Wesen komplexe innere Prozesse greifbar zu machen, kurz und knackig auszusprechen, und sie zeigt mit ihrer Arbeit, wie aus innerer Klarheit echte Veränderung entsteht. In dir, in deinem Business und in der Welt. Sie hat mit ihrem Bewusstseinsmodell mit den United Nations zusammengearbeitet, sie wurde von Forbes ausgezeichnet und sie lehrt an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Freu dich auf ein tiefes Gespräch über Bewusstseinsstufen, echte Transformation und die Kunst, sich selbst radikal ehrlich zu begegnen. Ich wünsche dir ganz viel Freude. Liebe Theresa, ich freue mich total, dich im Tatendrang-Podcast begrüßen zu dürfen. Und ich würde einfach sagen, wir starten direkt rein mit der Frage, wer bist du und wofür nutzt du deinen Tatendrang?
Danke, Julia. Ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben, zueinander zu finden. Wer bin ich? Gute Frage. Ich habe das Gefühl, vielleicht lässt es sich so beantworten. Ich habe mich in meinem Leben über sehr viele Rollen, Identifikationen und Identitäten in der Zeit meines Lebens beschrieben. Und in den letzten ein, zwei Jahren hat sich das ein bisschen geändert, gedreht hin zu weniger deskriptives, was ich mache und wo ich mich damit hinbewege, sondern mehr. Ich fange mit einem schönen Zitat an von einem Freund von mir. Der hat zu mir gesagt, Amerikaner, älterer Herr, der hat gesagt zu mir, Honey, I don't have a to-do-list, I have a to-be-list. Und das war etwas, was mich sehr beeinflusst hat. Und das bis heute, ich überlege mir einfach immer, was bin ich denn gerade? Was möchte ich denn sein? Dann wähle ich ein Wort und das bin ich dann. Und meistens hat das was mit Liebe zu tun. Und es hat natürlich immer so ein Flavor, also so ein, kommt irgendwas dazu. Das ist dann in Form von Vertrauen oder in Form von Zuversicht oder in Form von Klarheit. Und das bin ich. Und nachdem wir ja wissen, also viele Menschen wissen das schon, das ist jetzt nicht mehr so ein großes Geheimnis, dass wir, die offizielle Zahl ist 97% unseres Erlebens in uns selbst gestalten und die restlichen 3% sind dann so die gemeinsame Realität. Damit ist es eh quasi egal, was ich offiziell davor schiebe, was ich bin, weil der Mensch macht sich eh sein eigenes Bild. Deswegen finde ich das auch ganz schlauer zu sagen, ich wähle eine emotionale Intention und passe mein Handeln dann an das an, was ich denn da sein möchte.
Und wofür nutzt du deinen Tatendrang?
Wofür nutze ich meinen Tatendrang? Naja, wenn ich denn dann weiß, dass ich hier den Raum als zum Beispiel Vertrauen betrete, dann benutze ich meinen Tatendrang, um das zu leben, um das vorzuleben. Und das sogenannte trackable behavior, also das Verhalten, das beobachtbare Verhalten, das man dann auch erkennen kann als ja, ah ja, okay, die stiftet hier Vertrauen, das versuche ich, das ist das, was ich versuche, mit meinem Tatendrang auf den Punkt zu bringen. Also ganz präzise zu handeln, damit ich dieses Gefühl weitergeben kann. So kanalisiere ich das. Ich hoffe, es ist konkret genug formuliert. Ist es nachvollziehbar?
Es ist nachvollziehbar, aber wir machen es jetzt noch ein bisschen konkreter, weil du bist ja Bewusstseinsforscherin. Was bedeutet das? Was machst du im Alltag? Wie gehst du durch den Tag? Mit welchen Themen beschäftigst du dich? Wie arbeitest du?
Na, das war jetzt schon ziemlich am Punkt, ja. Also Bewusstseinsforschung per se ist ein ganz interdisziplinäres Feld. Und das bedeutet, da fließen ganz viele verschiedene Forschungsrichtungen ein. Das ist keine theoretische Forschung, weil geht ja gar nicht. Wir können das Bewusstsein ja nicht von außen betrachten, sondern wir sind dazu gezwungen, es als das Bewusstsein als Bewusstsein zu betrachten. Das ist das sogenannte Hard Problem of Consciousness, das schwierige Problem, das immer wieder als Paradoxon hervorgehoben wird in dieser Forschungsrichtung. Das bedeutet, hier eine Studie zu machen, wo man irgendwie Leute befragt und selbst außen vor bleibt, ist sinnlos. Ja? Also ich weiß, in dem Moment, wo ich das Feld betrete, gestalte ich die Realität, Schrödingers Katze und so weiter. Und damit ist mein Leben eigentlich ein konstantes Verstoffwechseln von dem, was ich erlebe, indem die ganze Zeit, nicht nachher reflektierend, sondern immer im Dauerzustand, der Observer mitläuft und das Meaning-Making eigentlich mitläuft. Das heißt, während ich etwas tue, beobachte ich mich dabei. Wir haben ja diesen Platz zwischen den Ohren, um zu beobachten, um eine Vision zu haben, um uns wohin zu führen, beziehungsweise um nachzudenken, was wir hier tun. Und der Verstand ist ja idealerweise nicht das, was hier am Chefsessel sitzt, sondern das, was beobachtet, um dem Ganzen eben eine Bedeutung zu geben. Und das tue ich. Und konkret schaut das so aus, dass ich ungefähr 80% meiner Zeit tatsächlich in Situationen hineingehe, also Alltagssituationen, hier in Wien durch die Stadt oder einkaufen, mit meiner Tochter spreche, Telefonate führe, meine Mails beantworte, aber die ganze Zeit schaue, was passiert hier. Und dann mache ich das natürlich in Räume, in die man mich ruft, wenn ich große Organisationen, Institutionen, Startups, Entrepreneure begleiten darf, um dieses Wissen verinnerlicht dort einzugießen, transparent zu machen. Und das bedeutet, ich lese eigentlich die Muster, die da laufen, über das Framework, mit dem ich arbeite, das ich geschaffen habe, um es anschlussfähig zu erklären und dann klarzumachen, das ist der nächste kleine Schritt, der zu mehr Lebendigkeit und mehr Handlungsspielraum führt. Und wenn wir dorthin wollen, wo ihr hier das als Ziel vorgegeben habt, dann müssen wir erstmal schauen, wo wir anfangen. Es ist wie im GPS, ne? Wenn du sagst, ich will dort und dorthin, musst du auch die Standortkoordinaten eingeben. Das vergessen die Menschen meistens. Große Vision oder ich möchte mich dorthin, aber wo bin ich eigentlich jetzt? Das Jetzt wird immer ausgelassen, weil wir so zukunftsorientiert oder dann hängen wir in der Vergangenheit, aber diese Präsenz im Jetzt und das mal herzuholen, die Klarheit herzuholen und dann zu schauen, okay, was ist dann jetzt der Next Step? Weil da vorne rumzurudern und uns dahin zu sehnen, ist schön, aber wir sind hier. Und das bedeutet nicht, dass ich hier Realitätsverfechter bin, sondern ich bin jemand, der sich's gerne leicht macht im Sinne von mit dem zu sein, was da ist und da schon mal die Ressource zu finden und nicht immer alles weghaben zu wollen.
Oh, das ist so schön gesagt. Das öffnet mein Herz wirklich. Nee, weil es mir selber auch ein ganz großes Anliegen ist, mehr Akzeptanz für das Hier und Jetzt zu schaffen und da Frieden zu finden und klar, trotzdem die Vision und einen nächsten Schritt und eine Ausrichtung zu haben, aber gleichzeitig so wie du sagst, wir müssen nicht erst heilen, wir müssen nicht erst wegmachen, wir müssen nicht erst, sondern einfach präsent zu sein. Ich habe mir einen Satz gerade aufgeschrieben. Ich schaue permanent, was passiert hier eigentlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass die ein oder andere Zuhörerin direkt fragt, boah, das klingt ja super anstrengend, wie soll denn das gehen?
Überhaupt nicht. Das ist de facto etwas, was in Menschen von selbst sich, ich sage es mal, eröffnet, wenn wir lange genug gelebt haben, sage ich jetzt mal. Dann, das ist so eine Neugier, die kommt von selber. Und aus der Neugier heraus ist nie etwas anstrengend. Wenn wir das Gefühl haben, dass es uns anstrengt, dann sind wir in einer anderen Phase unseres Lebens. Dann geht es darum gerade nicht. Also ich habe generell das Gefühl, das Leben ist immer so anstrengend, weil wir uns nach etwas sehnen. Wir sind ja, wie gesagt, die einzigen Lebewesen auf diesem Planeten, zumindest die sichtbaren, die hier visionäre Tiere sind wir. Ja? Also wir können uns etwas vorstellen. Und ich meine, das Eichkatzel stellt sich auch vor, die Nuss da zu vergraben, dass das sinnvoll wäre, damit es nach dem Winter eine hat. Aber das ist Instinkt und nicht Vision. Das ist ein anderer Bewusstseinszustand. Und wenn wir eine Vision haben, nichts anderes als ein Ziel, ich möchte, was weiß ich, gib mir mal ein Beispiel. Irgendein ein Beispiel, wo du sagst, das ist so etwas, mit dem du konkret arbeiten möchtest. Dann können wir uns an dem immer wieder, etwas, was Menschen wollen. Was erlebst du oft in deinem Alltag, was sich Menschen als Ziel vornehmen?
Eine Selbstverwirklichung, ne? Dass sie beruflich oder auch selbstständig ja, ihren Purpose leben. Und damit aber auch natürlich gut leben können. Und dann geht damit auch eine finanzielle Freiheit einher. Ja.
Wunderbares Beispiel, dann nehmen wir das her. Also wenn ich sage, okay, ich habe ein gutes Gefühl, was ich eigentlich machen möchte. Ich habe keinen detaillierten Plan, aber so eine grobe Ahnung. Und ich weiß, wie sich das anfühlen soll. Na, das sich anfühlen ist das Wichtigste. Weil wenn ich nicht weiß, wie sich es anfühlen soll, dann ist das ein Konstrukt und kein echtes verkörpertes Ziel. Also erstmal die emotionale Intention und aus dem entsteht dann ein Bild. Und das hat Unschärfen, aber die Vision ist klar genug, dass ich sage, da will ich hin. Und wenn wir unsere Vision verfolgen, dann haben wir immer diesen Gap zwischen wie es jetzt ist und wie wir es gerne hätten. Und dieser Gap ist das, was wir als anstrengend empfinden. Und es ist tatsächlich nicht das Jetzt, dass wir es anstrengend empfinden. Und es auch wenn jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich beobachte die ganze Zeit, ja, das ist schon etwas, was mir gegeben ist. Viele Menschen haben als Coping-Mechanismus das Unterdrücken. Das hatte ich nie. Mein Coping ist Meaning-Making. Wenn ich keinen Sinn machen kann aus Sachen, dann fühle ich mich ganz hilflos. Und deswegen habe ich mir das angelernt als Kind schon. Und ich kenne ein paar andere Menschen, die das als Coping-Mechanismus gewählt haben. Und deswegen strengt es mich auch nicht an. Ich bin das einfach immer gewohnt. Aber es kommt als Phase in jedem Menschen, in dem Moment, wo man neugierig wird und verstehen will, was wir hier eigentlich machen. Und das passiert ganz von alleine.
Nee, absolut, ich kann das so unterstreichen. Also ich installiere manchmal sogar mit meinen Klienten auch diesen inneren Beobachter, dass das wirklich als Ressource, so wie du es gesagt hast, als Denkweise, als inneren Anteil aktiviert wird. Und gleichzeitig ist meine eigene Erfahrung, so wie du es gerade beschrieben hast, das kommt von ganz alleine, wenn eine Öffnung des Bewusstseins stattfindet. Dann kommt das von ganz alleine. Es ist wie ein zweiter Film, der mitläuft, die Wahrnehmung in dem Moment. Und vielleicht steigen wir einfach mal damit ein, was ist denn deine Definition für Bewusstsein?
Meine Definition für Bewusstsein? Also es gibt wirklich viele Definitionen von Bewusstsein. Die ich mir ausgesucht habe, die am meisten mit mir resoniert, ist, dass je mehr Perspektiven wir verkörpern können, verinnerlicht haben, desto bewusster sind wir. Das bedeutet, die Lebenserfahrung macht uns zu bewussteren Menschen. Das korreliert natürlich ein bisschen mit dem biologischen Alter, weil jemand, der 25 ist, hatte einfach noch nicht so viele Chancen, Dinge zu erleben, wie jemand, der, sagen wir, 75 ist. Aber da gibt es einen großen Threshold, Schwelle, eine große Schwelle. Und zwar ist das Ende und die Spitze unserer Kultur. Also wir entwickeln uns ja in unserem Bewusstsein, wir sammeln Perspektiven und sammeln Perspektiven und sammeln Perspektiven, indem wir Erfahrungen machen. Ganz einfach, von selbst. Also deswegen sage ich immer, wir sind ein bisschen wie Topfpflanzen, Licht, Nahrung, wächst. Kann man befördern, muss man aber nicht. Also man kann düngen, man kann sie irgendwie mehr ins Licht stellen, man kann schauen, dass man sich gut drum kümmert. Aber grundsätzlich wachsen wir von selbst. Und ich finde das schon mal beruhigend. Ja, also man kann ja nichts falsch machen. im Leben. Und das, was allerdings passiert ist, unsere Kultur hat auch eine Bewusstseinsstufe. Ja? Das ist genauso wie das Individuum, ist auch das kollektive Bewusstsein gewachsen über die Jahrtausende. Und wenn wir das Ende von diesem Kollektiv erreicht haben und wir haben aber das Gefühl, so, da geht noch mehr, dann werden wir nicht mehr unterstützt von der Gesellschaft, von der Außenwelt. Und das ist das, was ganz viele Menschen jetzt erleben. Deswegen gibt es diese sogenannte Meaning Crisis, Sinnkrise, die ganz viele Menschen haben, wo man sich denkt, das war's schon, da muss doch noch mehr gehen. Und das ist meistens der Moment, wo sich Menschen beginnen mit dem Thema Bewusstsein, Inner Work, Schattenarbeit, jede Art von Meditation, Practices auseinanderzusetzen. Das kommt in jüngeren Generationen, die haben das schon viel früher, weil sie es uns natürlich, den älteren Generationen hier schon nachleben. Da sind wir Pioniere gewesen und sind es in gewisser Art und Weise immer noch für die Dinge, die halt noch nicht üblich sind.
Wie ordnest du Menschen ein, die, und vielleicht ist das dann auch gar nicht so die richtige Formulierung, aber schon sehr hochschwingend oder mit einem hohen Bewusstsein auf die Welt kommen, die vielleicht eine sehr feine Wahrnehmung haben, ne? Wir kennen das vielleicht auch unter dem Begriff Hochsensibilität oder Empathen, die auch aus anderen Dimensionen Dinge viel besser wahrnehmen können. Wie würdest du das einordnen? Ist das trotzdem ein hohes Bewusstsein dann oder ist das eine andere Skala, die da ansetzt?
Das sind tatsächlich zwei verschiedene Betrachtungsweisen. Ich würde das eine als spirituelle Betrachtungsweise bezeichnen und das andere als sozioemotionale. Ich spreche über sozioemotionale. Wenn ein Mensch auf die Welt kommt mit so einer Tugend, ja, das ist ein Vermögen, etwas zu tun, dann ist die Aufgabe auch entsprechend groß.
Mhm. Oh, Gänsehaut.
Ich sage jetzt mal, in unserer Gesellschaft werden Menschen, die gewisse Konditionen haben, also Voraussetzungen, werden entweder in irgendeiner Art und Weise mit einer Kondition diagnostiziert oder sie werden stigmatisiert als die haben es nicht so leicht oder die brauchen irgendwie besondere Umstände etc. Ich sage es jetzt mal so. Solange da eine Opferrolle drinnen ist, ist die Aufgabe nicht erfüllt. Da geht es um was anderes. Also ich bin kein Freund davon zu sagen, ich bin so und so und deswegen bin ich irgendwie arm. Sondern ich bin aber sehr wohl dafür zu sagen, okay, da ist ein besonderer Umstand. Wie kannst du den so leben, dass es dich nicht so erschöpft? Welche Umstände brauchst du im Außen? Und dann ist es aber deine Aufgabe, dich darum zu kümmern. Und also Kinder natürlich nicht, das ist die Aufgabe der Caregivers. Aber in dem Moment, wo wir erwachsen sind, können wir nicht sagen, ich habe die Kondition, deswegen kann ich nicht X. Und gleichzeitig ist es unsere Aufgabe zu sagen, okay, es gibt gewisse Dinge, jeder Mensch kann irgendwas nicht gut, ja, oder ist für gewisse Situationen nicht so gut geeignet. Und wenn jetzt, sagen wir mal, hochsensibel, ja, weil du das als Beispiel gebracht hast, wenn Menschen sehr viel spüren, da zähle ich mich dazu, dann gilt es zu lernen, sich selbst gut zu spüren und sich selbst nicht zu verlieren, während man die anderen so gut wahrnimmt. Weil sonst bin ich immer im Opfer und immer in der Erschöpfung. Das heißt, ich hab lernen müssen, mit mir selbst sehr glücklich zu sein, auch zu verstehen, dass das Alleinesein mir gut tut, auch wenn wir nach Verbindung wäre. Mich mit mir selbst zu verbinden, bevor ich mich mit anderen verbinde. Also diesen Pivot zu machen. Ja. Wir sehnen uns immer nach Verbindung mit anderen Lebewesen, Menschen. Aber wenn ich mit mir selbst nicht gut verbunden bin, weil ich mich ständig verliere in der Emotionalität von allen anderen, dann bin ich ja auch für alle anderen kein spannendes Angebot. Ja. Da ist ja dann nichts. Ne? Oder was sehr wackelig ist. Also ich würde mal sagen, wenn man mit sowas auf die Welt kommt, ist die Aufgabe einfach anzuschauen, was ist genau die Aufgabe? Also erstmal diese Distinguierung hinzukriegen. Mhm. Und das ist dann einfach der Task. Mhm. Einfach. Okay. Meistens nicht.
Ja, ich nutze auch viel zu oft dieses Wort einfach. Aber manchmal passt es halt einfach doch ganz gut. Ja. Okay, du hast ja ein Modell entwickelt zum Thema Bewusstseinsstufen, Bewusstseinslevel. Du kannst gerne mal gucken, was für dich so der passendere Begriff ist. Und vielleicht kannst du dieses Modell mal so ein bisschen umreißen. Auch wie ist es entstanden und was macht dieses Modell aus?
Okay, also das, was ich gemacht habe, ist eine Landkarte der menschlichen Bewusstseinszustände, die wir nutzen können, um festzustellen, in welchen Zuständen bin ich denn am meisten unterwegs, die meiste Zeit. Und das lässt sich dann als Stufe, als sogenannte Homebase oder auch Center of Gravity ist der Fachbegriff dafür, bestimmen. Dann kann ich über diese Landkarte auch bestimmen, wenn ich denn, ich sage jetzt mal, runterrutsche energetisch, müde bin, einen schlechten Tag habe, durch irgendwas getriggert werde, wo lande ich da üblicherweise? Was sind meine Coping-Mechanismen? Und auch kann ich den eigentlichen Schmerz drunter, der für uns alle gleich ist, spüren. Und dann kann ich auf dieser Landkarte noch verorten, was ich denn bereits an Handlungsspielraum mir erarbeitet habe. Also wenn es mir wirklich gut geht, wenn irgendwas Wunderbares passiert, welche somatischen Marker nennt sich das im Körper? Also was habe ich schon mal gefühlt? Wo hat meine Körperchemie schon mal ausgeschüttet? Und das ist das, was diese Landkarte kann. Ich kann die einfach jeden Bewusstseinszustand, den wir Menschen haben, darauf finden, geclustert in 5 Muster, die von am unteren Ende von diesem Modell, von diesem Framework, auf diesem wie ein Gitter, ja, wie so ein Raster. Unteren Ende sind jene Bewusstseinszustände, also Emotionen und die dazugehörigen Prozesse von wegen trackable behavior. Was mache ich da eigentlich, wenn ich diese Emotion habe, fühle, lebe? Die da weiter unten sind, sind die, wo wir sehr wenig Handlungsspielraum haben, sehr wenig Lebendigkeit, so Emotionen wie Scham, Schuld, Hilflosigkeit, Schock, Einsamkeit, Trennung, solche Geschichten. Und je weiter ich dieses Muster nach oben verfolge, desto lebendiger fühlt sich's an und desto mehr Handlungsspielraum habe ich. So, und zustande gekommen ist dieses Muster aus meiner persönlichen Geschichte, dass ich eine sehr schwierige Lebensphase hatte. Ich habe eines meiner Startups maximal an die Wand gefahren mit allen wirtschaftsrechtlichen Konsequenzen. Gleichzeitig habe ich in meiner Familie auf der Frauenseite Generationen von Frauen, Müttern mit Depressionen und ich habe das auch lange in mir getragen und das hat dann, natürlich ist das alles zusammengekommen. Und ich bin damals auch diagnostiziert worden und habe, das war nicht unbedingt eine bockige, bewusste Entscheidung, sondern es war nur so dieses leise Gefühl, dass es, wenn ich diese Medikamente jetzt nehme, dass ich mich damit abstelle und das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht schaffe ich das auch ohne. Und ich weiß noch, da gab es schon eine bockige Aktion. Ich habe die Packung in den Mistkübel geworfen auf der Straße. Habe sie mir natürlich geholt, weil das musste ja auch alles, muss man ja auch abholen und so, wird ja alles auf der E-Card hier notiert. Und dann habe ich das angeschaut und dachte mir so, nein. Für den Fall, dass ich das nicht schaffe, kann ich immer noch anrufen und sagen, ich habe sie verloren. Also ich habe gewusst, ich kann es ja machen. Ich hatte diese Sicherheit quasi, aber ich wollte es versuchen. Und aus dem Gefühl heraus habe ich mich dann auf eine relativ lange Reise begeben. Und im Zuge dessen habe ich verstanden, was ich hier eigentlich tue, in so, sage ich mal, das waren so Cluster von Gedanken, die plötzlich irgendwie da waren. Und ich habe die notiert. Und ich habe versucht, in dem Ordnung zu machen, über ungefähr 2,5 Jahre. Und dann stand quasi dieses Konzept, dieses Gitter mal grob und dann habe ich das noch weitere 3-4 Jahre ausgebaut, vor allem in die oberen und in die ganz unteren Bereiche. So ist es entstanden. Damals hatte ich eine Freundin, die dann zu mir gesagt hat, du Theresa, das, was du da machst, ist ungefähr so wie Harvard, Robert Keegan, ein Ken Wilber, ein Maslow, ein Frederic Laloux mit Spiral Dynamics. Schau dir doch das mal an. Und dann habe ich mir gedacht so, wow, das ist irgendwie, die haben dieselben Worte wie ich. Ich war maßlos irritiert kurzfristig, wie das gehen kann. Und gut, ja, wenn man sich mit der Quantenphysik auseinandersetzt, ist das dann klar. So ist es quasi entstanden. Und dann gab es ein paar fantastische Erfolgserlebnisse. Als ich das gerade halbwegs auf Papier hatte, habe ich über eine Kollegin jemanden in der UNO kennengelernt, weil die gesagt hat, du musst mal mit dem Kollegen reden, der macht hier ein internationales Programm. Die UNO sitzt ja in Wien, ist praktisch, ne? Und dann wurde mein Framework dazu verwendet, um in ein internationales Programm für Social Entrepreneurs von der UNO da quasi, also es wurde dafür verwendet, um den Menschen dort die zu unterstützen in ihrem Weg. Das muss man sich so vorstellen, die haben 3 Millionen Euro von der Weltbank gekriegt, diese 25 ausgewählten Social Entrepreneurs global unter tausenden Bewerbungen und um ihr Startup zu skalieren. Und das waren Menschen in Kriegsgebieten oder Menschen, die irgendwie fantastische Ideen hatten, wie umweltmäßig wirklich was zu bewegen war in der Region, in der sie gelebt haben, etc. Und die waren natürlich heillos überfordert, da plötzlich so viel Geld zu haben. Die waren gebootstrapped ohne Ende oder im Gazastreifen da in Flüchtlingslagern unterwegs und plötzlich Geld und macht schnell, weil das ist wichtig. Und ich durfte die dann begleiten, um sie. Spannenderweise sprechen solche Menschen immer über ihre Beziehungen und über die Menschen, mit denen sie das machen wollen. Und da hat meine Arbeit eigentlich begonnen, wirklich Sinn zu machen. So, das war mal der Grundstein war dann gelegt, ne? Und von dem hat sich das dann ausgerollt. Long story short, ich habe eigentlich etwas gemacht, um mir selbst mein Leben zu retten. Das sagt sich so lapidar, ist aber wirklich so gemeint. Habe verstanden, dass das auf uns alle zutrifft. Habe es geschafft, dass über 1500 Embodiment-Sessions zu verifizieren, auch mit vielen Kollegen und Kolleginnen, und in große Institutionen reinzubringen, in große Organisationen, aber auch in junge Generationen. Also ich unterrichte das mittlerweile an der Wirtschaftsuniversität in Wien, The Art and Science of Consciousness in Leadership. Und da bin ich wirklich stolz drauf. Gar nicht, weil ich das machen darf, das ist auch schön, aber dass das möglich ist. Stell dir mal vor, wir hätten mit 20 diese Informationen bekommen an der Uni, ja, oder in der Schule. Ich habe aus dem auch ein Programm gemacht, das jeder 18- bis 28-Jährige sich gönnen darf, einmal im Monat, wenn ihn die Themen interessieren, zum Spotify-Preis, also wirklich, also ich sage jetzt mal, passend. Und ja, und so habe ich das eigentlich, hat sich das dann einfach ausgerollt, durch mich durchausgerollt. So. Lange Geschichte.
Ja, nur um das nochmal klar zu machen. Das heißt, es gibt fünf Muster und in diesen fünf, ich nenne es jetzt einfach mal Säulen, sind dann acht Stufen da. Und
Genau.
man als Person verortet man sich fest in einer Säule und steigt dann auf.
Nein, du bist in jeder Säule, also in jedem Vektor nenne ich das, aber quasi das Gleiche, bist du verortet. Selbstverortung ist so gut wie unmöglich. Sage ich auch gleich dazu, weil wir haben so einen Bias da drauf. Ich versuche immer festzustellen, ich habe einfach eigentlich aufgegeben, herauszufinden, wo ich da gerade unterwegs bin. Ja? Man kann sich da so hineinverkopfen und ich mache das dann in der Reflexion mit anderen. Da frage ich dann, und was glaubst du, was war das jetzt? Ja? Und ich habe so eine Vermutung, aber es ist nicht sonderlich sinnvoll. Also, es macht natürlich Spaß, sich zu versuchen, zu schauen, wo man da unterwegs ist, aber es ist tatsächlich gar nicht so einfach.
Und wie fest ist man dann in diesem einen Kästchen, wenn man so möchte, drinne?
Na gar nicht. Das ist ja nur das, wo man wieder hinfindet. Das ist da, wo man gerade am liebsten ist. Unbewusst. Nicht bewusst, unbewusst.
Ja, es ist so spannend, weil ich nutze dafür auch super gerne den Begriff, das ist mein emotionales Zuhause.
Ich auch. Homebase. Ja.
Sehr schön. Okay, sehr gut. Okay, du hast ja jetzt gesagt, man kann sich weiterentwickeln.
Man entwickelt sich automatisch weiter. So möchte ich das gerne unbedingt. Also wir können natürlich das befördern, wenn das geht, aber entwickeln tun wir uns von selbst.
Wie kann man das befördern? Und warum eigentlich? Warum sollten wir das überhaupt?
Naja, das ist eine gute Frage. Ich sage jetzt mal, können tut man das, indem man sich die Dinge bewusst macht. Der erste Schritt ist mal zu schauen, was ist da eigentlich? Know thyself. Man kann natürlich auch sagen, interessiert mich nicht, ich habe es hinter mir. Dann ist es immer für mich ein bisschen schade, weil ich mir denke, dann habe ich die Ressource wahrscheinlich nicht gehoben. Weil jede Erfahrung hat ja irgendeine Ressource gebracht und zu wissen, welche ist schon schön. Ja. Aber das ist natürlich im eigenen Ermessen. Wenn man sagt, ich möchte an mir arbeiten, dann tut man das ja meistens, weil man verstanden hat, dass man sich gerne selbst kennenlernen möchte. Dass man das Wertvolle an sich selbst herausfinden möchte. Weil es Freude macht, sich selbst zu begegnen. Weil man nicht mehr so getrieben ist, sich im Außen irgendwie Zufriedenheit zu holen, sondern die im Innen zu finden. Und manchmal ist es auch gar nicht so aus diesem Privileg, das ist ein unfassbares Privileg, was wir haben, wenn wir uns diese Fragen stellen. Aber manche Menschen haben auch einen riesen Druck, weil einfach irgendwie das Leben beginnt, einem so zwischen den Fingern durchzurinnen oder weil Dinge im Außen passieren, die einen in den Grundfesten erschüttern. Das ist auch ein Anlass, das ist der weniger schöne. Aber normalerweise sind es eins von diesen beiden Dingen, die uns dazu bewegen, zu sagen, jetzt möchte ich mal genauer wissen, jetzt möchte ich mal hinschauen. Und ich sage jetzt mal, ich bin kein Fan der Selbstoptimierung. Viele Menschen wollen höher, schneller, besser, weiter. Da ist man ja schon gar nicht im Jetzt. Aber das ist auch eine Phase. Wenn man da gerade ist, dann ist das auch gerade wichtig und dran. Und dann macht man das so lange, bis man das Gefühl hat, jetzt habe ich mich genug optimiert, jetzt bin ich gut. Und das kann man auch nicht auslassen. Ja? Also Menschen, die gerade in dieser Phase sind, zu sagen, jetzt bitte, bringt auch nichts. Aber ich versuche dann eher darauf hinzuweisen, was alles schon an Ressource da ist, um das auf die andere Waagschale zu legen.
Ja, ich finde es so spannend, was du sagst. Ich war dieses Jahr auf einer Konferenz und dort hat eine Frau gesprochen und sie hat, also wirklich, sie stand mit DIN A4 Blättern vorne und man muss sagen, sie hat das unternehmerische Game zu Ende gespielt. Sie war quasi Influencerin, sie hat super viele Umsätze gemacht, Firmen gegründet, Millionen gemacht, teilweise auch wirklich Labels, also Kleidungsmarken gegründet, die sehr ausbeuterisch agiert haben, aber hat sich dadurch selber einen großen wirtschaftlichen Mehrwert erarbeitet und steht dann vorne auf der Bühne und spricht aus der Haltung heraus, das alles ist schlecht und wir müssen den Planeten retten. Und jeder, der immer noch der Meinung ist, dieses kapitalistische Spiel zu spielen, ist eigentlich ein schlechter Mensch. Man muss dazu wissen, die Leute, die in der Audience saßen, waren alles Unternehmer. Das waren Startup-Gründer, es ging um Entrepreneurship, es ging um E-Commerce-Labels, ne? Also schon auch. Und man hat so richtig gemerkt, wie die Zuschauer, die Zuschauerinnen total zugemacht haben. Die sind teilweise rausgegangen. Und ich fand es so spannend zu beobachten, was da passiert. Weil der Mensch, der an sich dieses unternehmerische Game, diese eigene Lernentwicklung bis zu Ende durchgespielt hat, belehrt jetzt jemanden, der eigentlich noch auf der Reise ist. Und mich würde jetzt mal interessieren, wie schaust du da drauf? Ist das eigentlich ein erweitertes Bewusstseinslevel, aus so einer Position heraus zu sprechen? Oder wie schaust du da drauf?
Nein, das ist eine Abwertung des früheren Selbst. Also sie hat das unternehmerische Game auch nicht zu Ende gespielt, wenn sie da bei dem Planeten ausgebeutet hat. Sondern das unternehmerische Game ist dann am nächsten Level, wenn ich sage, ich darf Ressourcen haben, damit ich Impact habe. Und ich nutze diese Ressourcen, um mehr Lebendigkeit zu schaffen, nicht weniger. Sie hat im Endeffekt, das ist das klassische Zeichen einer Sinnkrise. Und das ist auch ganz unversöhnlich mit dem, was sie, also mit ihrem jüngeren Selbst einfach. Und das ist auch eine Phase. Und ich finde die ganz elend, die Phase. Menschen haben die, ich denke mir immer so, ich habe dann immer diesen Cringe-Moment, wo ich mir denke so, doch, Mädel, ich weiß, es tut weh, aber erzähl es doch nicht allen. Ja. Und auf der anderen Seite ist es auch gut, weil uns das ja schon auch irgendwie dann beschäftigt. Also wie du bringst das jetzt als Beispiel, weil es hat ja schon auch einen Impact. Das Problem ist nur, wenn wir nicht in Liebe kommen, will es keiner hören. Und daran erkennt man den Bewusstseinsgrad. Kann ich mich hinstellen und sagen, habe ich total versemmelt. Weiß jetzt auch nicht, wie ich es genau drehe. Ich erzähle euch jetzt mal meine Story. Ist ja ein ganz anderer Ansatz, als zu sagen, ich war furchtbar und ihr seid es übrigens auch.
Mhm. Ja, spannend. Wie kommt man denn von einer Bewusstseinsstufe in eine etwas höhere? Du hast vorhin gesagt, ne? Es gibt schon Mechanismen, wenn man das möchte.
Ja, klar. Wenn man das möchte, dann das Erste, was man macht, ist sich anzuschauen, wo man ist. Und dann schaut man sich an, okay, was ist da eigentlich dran? Wir machen ja, also wir in unserer Bubble, in unserer Privilegierten, sind wir damit beschäftigt, an uns zu arbeiten, zu schauen, was ist da eigentlich das Ganzsein zu erleben, immer mehr zuzulassen, unlearning, unbecoming, all diese Geschichten. Und wenn ich genau weiß, wo ich da rumkrebse, um es wienerisch zu sagen, dann habe ich natürlich eine andere Präzision. Das bedeutet, ich kann sehr viel feiner, egal welche Instrumente ich denn schon habe, die dann ansetzen. Das ist mal das Erste, dass wir verstehen, aha, da bin ich und alles, was ich an Practices habe und setze, mache ich jetzt noch eine Runde bewusster, weil ich weiß, da ist eigentlich ein Schmerz drunter oder ein Schatten drauf und den muss ich jetzt da nicht liegen lassen. Das ist ja auch ein Dürfen. Ich darf mir das anschauen, was mir da unten drunter wehtut, aus dem heraus dieses Verhalten kommt, wo ich mir selbst dann eigentlich schade, irgendjemandem außen es nicht gut tut, etc. Ja? Und wenn wir das sehr präzise machen, dann bewegen wir uns im Bewusstsein nach oben. Aber nach oben bedeutet eigentlich tiefer werden, weil wir müssen ganz runter, um raufzukommen. Also dieses ganze Ascending und nur Bliss und es ist alles wunderbar, das splitten wir uns ja dann ab. Da übersehen wir irgendwas. Also immer zuerst runter und dann rauf. Und ich sage jetzt mal, da kann man sich natürlich geschützte Werkstätten dafür holen, Safe Spaces, die eigenen Werkzeuge ansetzen, sich unterstützen lassen, egal ob das jetzt ein Mentoring, ein Sparring, ein Trauma-Sensitive Coaching, all das, das ist alles gültig. Die Frage ist nur, setze ich es am Symptom an oder setze ich es am Coping an oder setze ich es an der Wurzel an? Und es ermöglicht uns, an der Wurzel anzusetzen. Und dann ist es wie ein Korken, das schwimmt dann auf und dann geht die Stufe hinauf, weil wir dann plötzlich eine andere Realität leben, weil das, was uns da immer gehalten hat, dieser Anker gelöst wurde. Und das ist das, was wir tun können in der Practice, um in uns da weiter zu bewegen. Das erfordert Mut, weil da muss man genau hinschauen wollen. Das erfordert ein sich stellen den Themen, die man vielleicht ausblenden wollte. Und es erfordert auch eine sehr bewusste Auswahl, mit wem mache ich das. Weil, das ist ein schönes Zitat von Abraham, für alle, die Abraham kennen. Ich zitiere das jetzt rudimentär, ja, weil genau weiß ich es nicht mehr, es war ein bisschen länger. Aber es ging darum, nicht ständig nach mehr Details an der eigenen Leidensgeschichte zu suchen. It's just going to make you a better sufferer. Und das ist für mich, das ist so einfach so, boom, genau. Das können wir dann auch mal aufhören. Das heißt, das ist aber für all jene, die schon viel gemacht haben, gar nicht so leicht, weil dann definiert man sich ja auch über diese Phase, das dann wieder loszulassen. Während Menschen, die noch nicht viel gemacht haben und damit erst begonnen haben, tatsächlich gute Begleitung brauchen, weil sonst verlieren sie sich im Detail. Und da hilft einem das Framework auch ein bisschen zu schauen, wo bin ich da eigentlich und brauche ich eigentlich Details oder brauche ich jemanden, der mit mir einmal zur Wurzel geht, und danach mich begleitet, eine neue Identität aufzubauen, wo ich nicht mehr im Opfer bin oder nicht mehr im Täter, je nachdem, was man, oder Retter, das ist ja meine lieblingsheimliche Position, sage ich jetzt mal, die wird am meisten belohnt, die lässt man am schwierigsten los. Und aber in unserer Gesellschaft ist es auch so, dass wir fürs Opferdasein total belohnt werden. Also wenn man viel Stress hat oder irgendeine schwierige Geschichte, kriegt man ganz viel Aufmerksamkeit. Ne?
Es ist ehrlicherweise ein ganz gängiges Coaching-Thema, dass ich mit meinen Kunden durchgehe, weil sie sagen, mir geht's so gut, ich finde gar keinen Anschluss mehr mit meinen Menschen, mit meinen Freunden, mit meiner Familie. Und ich kann gar nicht in meinem Leuchten, in meiner Größe, in meiner Ruhe, in meinem Frieden, alles, was damit einhergeht, gesehen werden. Ich kann damit keinen Anschluss mehr finden. Und das ist ja diese tiefste Angst, die wir menschlich haben als soziale Wesen, dass wir den Anschluss verlieren.
Und das ist wunderbar, das kenne ich sehr gut, da hängt sich das Ego auch gerne auf. Das ist die sogenannte Einzigartigkeitserzählung. Dann sage ich immer nur, find the others. Raus da. Wo sind die anderen? Das ist nicht so, dass es dann niemanden gibt. Ich sage dann immer, neue Freunde. Ich habe jetzt jahrelang gesagt, ich brauche neue Freunde. Ich habe gerade zwei gefunden, mich irrsinnig gefreut. Die gibt's. Und dann gibt es natürlich noch die Einzigartigkeitserzählung, solche Männer gibt es nicht oder solche Frauen gibt es nicht, wenn es dann ums romantische Thema geht. Die gibt es alle. Aber solange wir uns selbst erzählen, dass wir die Einzigen sind, werden wir die nicht anziehen.
Wollen wir vielleicht mal in ein ganz konkretes Beispiel eintauchen? Ich weiß nicht, ob du vielleicht mal aus einem dieser Grids oder aus, keine Ahnung, vielleicht so drei Stufen mal oder drei Beispiele aufmachen können, wie jemand auf einem bestimmten Level denkt, fühlt, agiert und was passiert, wenn jemand höher geht.
Ja, ich habe mir dann, als du mir diese Frage vorab gestellt hast, habe ich mir überlegt, wie frame ich das am besten? Und ich habe mir dann gedacht, lass es uns über den Wertediskurs machen, weil der ist ja eh überall und alle haben ihre Werte und es ist so ein Buzzword. Und damit, und dann habe ich mir gedacht, welchen Wert nehmen wir her? Und ich habe Transparenz ausgewählt, weil das für ganz viele Menschen ein Wert ist, der wichtig ist. Also man kann es auch als Ehrlichkeit bezeichnen oder so. Ja? Warum lachst du?
Also ich habe dir das ja letztes Mal schon in unserem Gespräch erzählt, dass du einfach eine Gabe hast, die Themen, die gerade irgendwie relevant sind in meinem Leben, treffsicher den Finger draufzulegen. Und ne, auch für die Zuhörerinnen, ihr könnt gerne mal bei der Theresa auf dem Instagram, ich verlinke sie auch regelmäßig in meinen Stories, wenn ich irgendwas von dir screenshotte und teile. Und das sind teilweise einfach nur kurze Sätze. Das ist ganz prägnant auf den Punkt, aber es landet so tief. Und das ist genau die Tiefe, die du vorhin auch gesagt hast, ne, was mit erhöhtem Bewusstsein ja dann einhergeht. Und auch das Thema, was du jetzt ausgewählt hast, Transparenz und Ehrlichkeit, da muss ich einfach nur lachen, weil ich so denke, okay, es ist im Feld.
Genau. Und jetzt können wir uns mal anschauen, wie verschiedene Stufen mit dem Thema umgehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich habe hier ein kleines Unternehmen, also weiß nicht, wir sind irgendwie 5 Leute und wir überlegen, was sind die Werte, die wir gemeinsam vertreten wollen. Dann schaut mal jeder, was sind die eigenen Werte und wo finden wir uns hier und dann sagen wir, Transparenz ist uns wichtig. So, wenn da einer der Kollegen, sagen wir jetzt mal so 23 ist, ja, dann versteht der, die, egal, ne, sagen wir mal der, diesen Wert als, es steht mir zu, alles zu erfahren. Ab jetzt darf ich alles wissen. Während jemand, der, ich sage jetzt mal, seine kulturelle Souveränität erlangt hat und, um dich vorher zu zitieren, das unternehmerische Spiel gut durchgespielt hat und weiß, was er tut, wird Transparenz verstehen als, wir haben hier unsere Werte, denen folgen wir, alles wird darauf ausgerichtet, etc. Jemand, der noch 1-2 Stufen weiter ist, das ist ja schon gar nicht mehr so häufig, wird Transparenz verstehen als, ich habe ein Wissen darüber, und zwar ein Gespür dafür, was ich spüre, was du spürst, was deine unterbewusste Motivation ist, was ich hier eigentlich will und was die Agenda von den anderen dreien ist. Und ich habe ein Empathievermögen dafür. Ich spüre, dem geht es gerade darum, eine Heldengeschichte für sich selbst zu schreiben. Der möchte gerade retten. Der hat hier sein Schattenflairen. Also das kommt halt irgendwie gerade hoch und stellt sich ins Opfer. Das macht den automatisch zum Täter. Und das ist alles auch im Raum. Und ich möchte das besprechbar machen, ohne dass irgendjemand sein Gesicht verliert. So, also völlig unterschiedliche Perspektiven. Ich sage immer, wenn es um Wertediskurs geht, ui, wenn Werte nicht in Trackable Behavior übersetzt werden, frei nach Brené Brown, dann haben wir überhaupt keine Chance, einander zu verstehen. Und daran erkennen wir schon, wie sehr wir unsere eigenen Realitäten bauen, wenn wir in verschiedenen Phasen, Stufen sind. Also von, steht mir zu, dass ich alles weiß, hin zu, wir folgen unseren Werten, der Rest ist für uns nicht gut und den wollen wir bitte hier auch nicht haben. Also klare ethisches Verhalten bedeutet Wert. Und Gegenwerte sind meistens nicht mal bekannt. Ne? Und Gegenwert ist das andere Gute, das auf der anderen Seite vom selben Stöckchen ist. Ja? Bei Transparenz wäre das, und Ehrlichkeit wäre das zum Beispiel Integrität im Sinne von, ich möchte das nicht erzählen, weil dafür schäme ich mich und dann verliere ich mein Gesicht und ich passe hier auf mich auf. Das wird nämlich gegen mich verwendet. Also die eigene Verletzlichkeit ein bisschen zu beschützen. Und Integrität ist ja auch das, was bin ich hier wirklich und was hat hier Platz, wie viel von mir wird hier gesehen, muss ich das unbedingt herzeigen oder darf ich das auch für mich behalten, etc. Ja, dieses Spiel ist gegenüber der Transparenz der Gegenwert, also das positive Andere und die begrenzen einander. Da kann man auch mal schauen, okay, wenn man das wie eine Skala sieht, links und rechts, auf der einen Seite ist das eine, auf der anderen Seite ist das andere, dann verorte ich mich da mal auch, dann weiß ich, wie weit bin ich eigentlich in dem Wert drin und wie weit nicht. Also es ist ja hier nicht binär, sondern meistens ist es irgendwie 70-30 oder so, ja, oder 80-20. situativ auch anders. Genau, also so würde sich der Wert Transparenz über drei verschiedene Stufen, sehr jung, kulturell üblich an der Spitze und dann pioneering, leben.
Und wie bringt man jetzt Menschen zusammen? Du hast ja das Beispiel gebracht, eine Organisation, ein Team, die auf so unterschiedlichen Bewusstseinsstufen unterwegs sind. Also ist es dann auch, dass du das transparent machst, dass die Leute sich selber einordnen können und dadurch ihre eigene Wahrnehmung, Verständnis und dann auch Handlungsspielraum neu erforschen können?
Mhm. Absolut. Also grundsätzlich ist es so, dass wenn ich mit Menschen arbeite, dann machen wir immer zuerst diese Verstandortung.
Die passiert individuell, ja.
Individuell bei jedem. Das ist hochpersönlich. Das geht auch sonst niemandem was an. Bevor, also das Ergebnis gehört immer diesem Menschen, sogar wenn das im Recruiting verwendet wird, was immer wieder gerne gemacht wird, gehört das Ergebnis dem Menschen. Es wird nur das grobe Muster abgeglichen mit der Kultur in diesem Unternehmen und passt das zusammen, wenn es irgendwelche Red Flags gibt und so. Ja, und das wird auch vorher unterschrieben und so weiter. Aber das Detail und was genau, das ist wirklich, das ist meine Verstandortung hier. Und dann wird beschlossen, was davon wird denn transparent gemacht? Da darf jeder sagen, das möchte ich nicht. Ja? Und das ist aber dann auch besprechbar. Und dafür gibt es eine schöne, einfache Sprache, die meist ganz schnell angenommen wird. Das sind halt irgendwie gefühlte 30 Vokabeln und dann hat man es. So viel ist das nicht. Ja? Dann ist auf einmal etwas besprechbar, was bis jetzt nur spürbar war und wo aber keiner wusste, wie damit umgehen. Und über diese Transparenz entsteht Vertrauen. Das ist zum Beispiel eine sogenannte Psychotechnology. Psychotechnology ist der Begriff für all das, was unser Mindset nachhaltig verändert. Mhm. Also jede Art von Methode, Technik, Coaching, Tool, wo das Mindset sich verändert, ist eine Psychotechnologie. Der Begriff wurde gecoint von Dr. John Verwecki an der Toronto Universität, Kognitionsforscher, einer meiner liebsten Kollegen global. Und John ist generell fantastisch im Meaning Making. Und der hat Psychotechnology den Begriff gecoint. Und ich beschäftige mich sehr viel mit Liebe als Psychotechnologie. Im Sinne von, wenn ich Liebe ins Feld bringe, wie kann ich das in Skills, in Tools übersetzen? Wie ist denn die Handlung von Liebe, wenn ich jetzt mal sage, okay, das ist diese Geste oder das ist, man sagt immer, was würde die Liebe tun? Mhm. Und das mal aufzuschreiben, zu clustern, runterzubrechen, für Unternehmer, Unternehmerinnen verfügbar zu machen, um miteinander umzugehen. Das ist dann meine Arbeit, wenn ich tatsächlich in, sag ich jetzt mal, Systeme hineingehe.
Total spannend. Lass uns vielleicht noch mal so ein bisschen auf dich schauen. Auf welcher Bewusstseinsebene stehst du gerade und was zeichnet die aus?
Ja, das habe ich dir eh schon eingangs gesagt, als wir kurz noch vorab gesprochen haben. Diese Frage stellt fast nie jemand. Ich wundere mich immer, weil ich bin immer total neugierig. Aber ich habe mich dann mal gefragt, so, warum stellt mir die Frage eigentlich niemand? Ich habe sie auch noch nie offiziell beantwortet. Aber ich mache das gerne. Das letzte Mapping, das ich hatte, hatte das Ergebnis 5.36. Das sagt jetzt natürlich niemandem was. Das ist gut so, nein. Ja. Grundsätzlich bis ungefähr 4.17 geht unsere Kultur. 4.17 würde bedeuten, ich bin souverän, ich kann meine Ressourcen gut handeln. Ich habe mir meine Autonomie erarbeitet, das heißt eine gewisse Unabhängigkeit, eine Distanzfähigkeit. Ich sage jetzt mal das schöne Thema Containment und so ist da drinnen. Mein Selbstwert ist stabil, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich nicht kann. Und ich habe Meisterschaft erlangt in all den Dingen, die ich im Alltag tue und die von mir verlangt werden, die ich von mir verlange. Und ich habe mein Wertecluster stabil. Danach kommt die spannende Phase der Dekonstruierung von all dem, wo wir das Gefühl haben, es geht mehr um Menschlichkeit, Verletzlichkeit, der Mut, auch die Dinge in uns herzuzeigen, die nicht unsere Schokoladenseite sind. Aus der Autonomie wieder in eine Verbindung zu kommen im Alltag, also nicht als Impulsreaktion zu haben, Distanz oder geht mich erstmal nichts an oder mache ich mal mit mir selber aus, sondern als Impulsreaktion dieses sogenannte Leaning In zu haben und sofort in Verbindung zu gehen oder verfügbar zu sein für Verbindung. Dann kommt diese Phase der Contemplation, ist da auch mit drinnen in dem Cluster 4,5, nennt sich das dann. Das bedeutet, das macht hier so keinen Sinn mehr. Und das, was dann die Impulsreaktion ist, ist innehalten, still werden. Einfach mal stehen bleiben und schauen, beobachten. Da geht dieses Beobachten auf. Parallel ist eben die Transparenz, über die wir gesprochen haben, ist da auch zu Hause. Jetzt möchte ich es aber wissen. Jetzt schaue ich aber hinten. Und die Barmherzigkeit, weil wir dann drauf kommen, wofür wir uns alles zur Verfügung gestellt haben, was wir nicht verantwortet haben für uns selbst und was wir damit in uns selbst und anderen angerichtet haben, emotional. Und das sich selbst zu vergeben, damit sind wir eine Zeit lang beschäftigt. Wenn man darüber rausrutscht, kommt das ist eine sehr schöne Phase, das ist der Teil, wo wir wirklich nach Hause kommen. Da fühlen wir uns ganz, da sind wir immer verfügbar. Wir wählen einfach die Nähe her, weil wir müssen nicht mehr weglaufen. Dann sind wir im Vertrauen. Wir wissen, das Leben ist für uns da. Wir sind in Verantwortung, das bedeutet echte Verantwortung, nicht das Verpflichtungsgefühl, das immer mit Verantwortung verwechselt wird, sondern dieses, ich kann mir meine Antworten selbst geben. Ich kann meine Erfahrungen selbst verantworten. Ich muss nicht mehr sagen, weil das Wetter schlecht ist, X. Sondern die Impulsreaktion ist ein, aha, ich habe hier diese und jene Umstände. Wie komme ich trotzdem dorthin, wo wir hier hinwollen? Neugier ist da wieder, so ein Forscherding auch. Ne? Und Komplexität ist auf einmal navigierbar, weil wir nicht mehr uns im Detail verlieren, sondern wissen, ich habe überhaupt keine Chance, das Ding zu verstehen, aber ich habe 3 Stichproben genommen, und zwar die 3 wichtigen, und deswegen bin ich zuversichtlich, dass das gut ausgehen wird. Das erfordert wirklich, Dinge im Großen erfassen zu können. Und wenn man darüber hinaus wächst, Richtung 5,5, dann bedeutet das, sehr viel Gleichzeitigkeiten im Körper zu halten. Also es ist nicht nur so, dass ich merke, ah, in der Situation ist das so und in der anderen habe ich eigentlich dasselbe Muster, sondern während ich die eine Situation lebe, spüre ich, wie sich die andere Situation, Dimension mitdreht. Das klingt jetzt schon sehr skurril, ja. Dann habe ich eine konstante Auseinandersetzung mit der Liebe zu allem. In jedem Moment. Und gleichzeitig natürlich dann auch sehr viele Schatten, die wir noch nicht gelernt haben zu lieben. Und wie geht man dann damit um? Auch in anderen Menschen. Ja, also wenn wir dann schauen wir uns halt einfach mal an, wie fühlt es sich an, Elon Musk zu sein? So Zeug, ja. Nämlich wirklich, kann ich damit in Resonanz gehen? Was macht das mit meinem System? Wie reagiert mein Körper? Solche Sachen. Präsenz, ganz viel im Moment sein. Und zwar im Moment sein, nicht nur mit allem, was ist in mir, sondern auch wahrzunehmen, was passiert im Raum sonst noch alles. Und diese Gleichzeitigkeiten, sich dabei zusehen zu lassen, live. Na, wenn wir uns anschauen, warum schauen wir uns Hollywood-Filme an? Weil wir sehen, wie der Held auf die Schnauze fällt und wieder aufsteht. Das erlauben wir uns im Außen gar nicht, in unserer professionellen Welt. Man sagt immer, ich lasse mir total gerne zuschauen, aber nicht beim ersten Mal. Und das, was diese Phase dann auszeichnet, ist, dass wir uns beim ersten Mal zuschauen lassen und dabei nicht unsere Anmut verlieren. Und kollektive Verantwortung. Das ist wahrscheinlich das Letzte, was ich noch erwähnen sollte. Es ist mir nicht mehr möglich, eine Handlung zu setzen, ohne dass sie für den anderen auch gut ist. Und das ist manchmal ganz schön ärgerlich, weil hin und wieder will man einfach was tun und weiß aber, dass das jetzt sich nicht ausgeht für die anderen Lebewesen, die das auch betrifft. Und dann geht es halt nicht und dann kämpfe ich mit mir. Also das ist gerade so meine Welt, in der ich da schwimme.
Hast du Worte für solche erhöhten Bewusstseinszustände und damit eben auch Emotionen? Weil ich habe manchmal das Gefühl, ne, ich bin Emotionscoach, ich habe auch gewisse Modelle, nach denen ich arbeite, aber innerlich, mein Körper geht in Zustände, für die habe ich gerade noch gar keine Worte.
Mhm. Deswegen habe ich diese höchsten Stufen, vor 3 Jahren kamen die dazu, 2,5, da stehen dann Worte wie Portal.
Mhm, ja.
Oder eben The Void oder Stille oder ich überlege, was steht da noch Schönes? Trinity. Und das zu lesen, ja, dann merkt man immer, irgendwas tut das. Und in den, ich habe ein paar Räume, wo Menschen sind, die genau das, was du beschreibst, erleben. Im Sinne von, da sind, ich komme da in Zustände, ich habe keine Worte mehr dafür. Beyond Speech. Und das wieder anschlussfähig zu erklären, ist echt ein Task. Und ich habe diese Worte gekriegt, ja, die standen dann irgendwann da. Es waren ehrlich gesagt 30 Minuten. Ich habe mit einem Kollegen aus Schottland telefoniert, habe gesagt, warte, ich muss auflegen, es kommt gerade irgendwie, kommt hier Klarheit. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe Stufe 7,5 und 8 hingeschrieben und dachte mir nur so, wow, was war das jetzt? Und das sind genau die Sachen, die jetzt zu erforschen, ja, das stehen hier Worte, die ganz stark resonieren und meine eigenen Erfahrungen denen zuzuordnen und das mit anderen Menschen zu tun, die das auch erleben, ist meine größte Freude. Und da ist auch meine Forschung zu Hause. Ein Teil davon.
Wow. Wie guckst du auf Menschen, die auf einer niedrigeren Stufe unterwegs sind?
Ich würde mal nicht niedriger sagen, sondern jünger.
Ja, schön.
Ja, finde ich
Damit
auch.
fängt es schon an, ja?
Damit fängt es an, genau.
Ja?
Naja, das ist so wie ein zweijähriges Kind und ein vierjähriges Kind. Das Vierjährige ist nicht besser als das Zweijährige. Es hat einfach nur mehr Erfahrung gemacht. Und so sehe ich den Menschen. Ich habe das mal gepostet, apropos Instagram. Da stand, was ich mache mit meinem Leben, ist, ich bin unfassbar neugierig, was die Struktur, die Identitätsstruktur eines Menschen betrifft, um dahinter das Göttliche zu sehen. Und deswegen ist mir die Stufe oder der Bewusstseinsgrad eines Menschen, also egal, ist es mir natürlich nicht. Erstens habe ich Empathie, zweitens hat das vielleicht auch Effekte für mich, aber ich versuche immer das zu finden. Das heißt durchlieben. Einfach durchlieben.
Was für ein schöner Begriff.
Ja, auch Psychotechnology. Wo finde ich hier das Göttliche? Oh, schwierig. Ja, genau.
Was ist für dich persönlich Spiritualität?
Spiritualität ist für mich ein Leben zu leben, ein Leben leben zu dürfen, wo ich dieses Göttliche in jedem Lebewesen, any sentient being und auch in jedem Gegenstand erkennen darf und mich danach auszurichten. So einen Punkt hatte ich es, glaube ich, noch nie.
Wie bringst du genau diese, ich sag mal, unsichtbaren Dinge, auch Energien, Quantenfeld, wenn man dann anfängt, über das Multiversum zu sprechen, in Institutionen, in Firmen?
Natürlich mit ein bisschen einem flacheren Ansatz. Also sage ich mal, die Brücke ist ein bisschen flacher, also die geht flach raus. Ich mache das über meinen Körper. Alles, was ich nicht verkörpern kann, kann ich nicht umsetzen. Und das ist das Erste, was mir irrsinnig viel Erleichterung gebracht hat, apropos Leichtigkeit, ne? Weil ich verstanden habe, wenn ich es in meinem Körper spüren kann, dann kann ich es weitergeben. Wenn ich es nicht halten kann, dann wird es nichts. Und das bringt einen mal schnell dazu, aus dieser Selbstüberschätzung rauszugehen, die ja, zu der wir so trainiert sind, ja? Alles ja können zu müssen. Und dann merke ich, okay, es strengt mich irrsinnig an, eine gewisse Frequenz zu halten. Dann weiß ich schon, ui, okay. Jetzt brauche ich dann zumindest zwei, drei andere, dann hält sich das stabil. Ja? Tripod ist ja das Stabilste, das heißt, ich gehe nirgends alleine rein. Außer in die One-on-One-Arbeit mit Menschen, was ich allerdings sehr selten tue. Und dann habe ich gewisse Techniken in meinem Körper, einen gewissen Zustand herzustellen. Zum Beispiel, wir können mit unserer Sprache das Wort Liebe sagen, aber kann ich das mit meinem Herzen sagen, als Muskelbewegung? Und das mache ich zum Beispiel. Das heißt, ich nehme nicht nur die Frequenz, sondern ich setze die Körper, die verinnerlichte, die Organarbeit dazu. Und das hat immer einen unfassbaren Impact. Also wenn man einmal einen Menschen mit dem Herzen willkommen geheißen hat, indem man das Herz das gesagt hat, macht was. Ist lustig, das auszuprobieren. Kann man sich mal in so eine Bar stellen und einfach mal irgendjemanden mit dem Herzen ansprechen und schauen, was passiert. Ja, immer was Schönes.
Ja, ehrlicherweise ist das auch eine Übung, die gebe ich in ganz vielen Unternehmen. Ne? Also, dass du dich mal in unterschiedliche Zustände bringst, zum Beispiel einen Enthusiasmus versus einen inneren Frieden oder eine Entschlossenheit versus eine innere Warmherzigkeit und daraus sprichst. Und das Spannende ist ja auch neurobiologisch, es kommen ganz natürlich auf einmal andere Worte.
Genau. Absolut.
Und das ist genau das. Also es ist wirklich, ja, über die Sprache wird was ausgedrückt, aber so wie du auch sagst, ne, es ist eine Frequenz und darüber können Menschen wiederum in Resonanz gehen.
Ja, also das mache ich. To walk as, Trust, Faith sind die zwei wichtigsten, wenn ich mit Organisationen, die größer sind, arbeite, weil das einfach sehr anschlussfähig ist, ja. Und dann ist es so, dass ich grundsätzlich diese Transparenz reinbringe, die Klarheit reinbringe, was ist hier alles im Raum. Ich sehr viel Zeit dafür aufwende, mit zuerst mal die Beziehung herzustellen und dann ergebnisorientiert zu arbeiten. Und das ist natürlich eine Geduldsprobe für alle Beteiligten, weil die meisten wollen, zack, jetzt gleich losstarten. Und dass es dann nachher hinten so viel Speed bringt, Speed of Trust, das ist dann müssen Sie dir vorher mal glauben. Ne? Und das habe ich allerdings jetzt, das weiß ich schon, dass ich das kann. Ich mache das aber, wie gesagt, nicht alleine. Ich gehe immer mit einem Kollegen ins Feld, einer Kollegin, und weil wir dann auch gegenseitig die Supervision haben, etc. Und das finde ich ganz wichtig, weil ich hatte Situationen, wo ich auf der Bühne vor hunderten Leuten auf einmal so einen Aussetzer hatte, weil irgendwas mir ins System gefahren ist. Und dann jemandem anderen das Mikro in die Hand zu drücken und der weiß ganz genau, was er sagen muss. Und es ist ein Blick und man muss sich dann auch nicht schämen, dass das jetzt so war. Ja? Ich sage mal, dieses Miteinandersein, dass diese Vorbildwirkung alleine macht schon so viel. Dass die Menschen merken, wie man untereinander ist, damit leben wir es ja schon vor. Und was ich auch mache, ist, ich habe, wenn es irgend möglich ist, immer eine gute Maskulin-Feminin-Verteilung, dass ich wirklich als Frau ins Feld gehen darf und wir miteinander dieses Maskulin-Feminin-Prinzip sehr stark leben. Das heißt, er hält, ich leuchte und nicht umgekehrt. Und das ist für mich dann auch eine Art von Arbeit, die Freude macht, weil ich nicht halten muss, weil das macht mich so müde. Dafür bin ich nicht gut aufgestellt. Das ist etwas, da weiß ich, ist nicht so, dass ich es nicht kann, aber es erschöpft mich. Und damit ist es nicht dienlich, weil nichts an meiner Arbeit sollte mich erschöpfen, weil dann hat es ja sofort diesen Schatten mit drinnen. Ja? Hier verausgabt sich jemand. Mehr von Martyrium brauchen wir in unserer Gesellschaft nicht.
Hast du da vielleicht noch mal so ein paar Details? Was heißt erhält?
Er hält. Naja, Raum halten bedeutet, sich zur Verfügung st zu stellen, die Emotionen von allen anderen und ich sage jetzt mal, den Ausdruck von allen anderen, egal ob der jetzt verbal ist oder Körpersprache oder das, was wir so ausstrahlen, im eigenen System zu halten, wahrzunehmen, zu bezeugen. Das ist was ganz Maskulines. Zuhören und so, ja. Das feminine Leuchten ist mehr ein. Das Weibliche ist das, das sich ausdrückt, das spricht quasi, das Strahlen, das Leuchten, ja, Radiance, das etwas in den Raum hineingibt, um den Raum zu nähren. Ich weiß, wenn ich auf die Bühne gehe, ich habe ganz viel Blickkontakt. Ich strahle die Menschen an. Oder wenn ich in einem Workshop bin, dann bin ich diejenige, ich mache ganz viel über den Körper, ich bin auch ganz physisch, also ich berühre auch. Natürlich, sage ich jetzt mal, nicht auf der Stelle, sondern das baut sich auf, wenn das Vertrauensverhältnis wächst. Und dann, wenn ich weiß, ich bin in diesem weiblichen, das hat was Ondulierendes, bewegt sich die ganze Zeit. Und es hat auch sofort diese Klarheit, wenn irgendwas fehlt, ja, dann weiß ich, ich spüre es sofort. Mein Körper macht sofort so eine Contraction. Und dann kann ich da auch hingehen. Das heißt nicht, dass ich das dann puffere. Aber ich kann es aufzeigen und sagen, schau mal. Da fehlt dir X. Magst du das mal in dir finden? Oder so, ja. Und wenn wir gemeinsam dann agieren, dann machen wir das ganz bewusst. Manchmal wechseln wir ganz bewusst Positionen, aber nur, um es klar zu machen, dass es möglich ist. Genussvoll ist das nicht so, aber es ist manchmal notwendig, damit das auch gespürt wird, was hier eigentlich vorgelebt wird. Und das in Leaders zu aktivieren, in Menschen, die ganz viel Verantwortung macht, Handlungsspielraum halten, dass sie sehen, ah, als Frau könnte man auch so, ah, so geht führen wirklich als Mann. Ich bin nicht der, der die ganze Zeit alle niederquatscht, sondern ich bin derjenige, der den Raum hält, damit die anderen sich ausdrücken können. Das alleine, da muss man nicht viel sagen. Die sehen da einfach und es reicht ja. Macht ja auch mehr, als es dann, ich sage jetzt mal, vorzutragen.
Mega schön. Ist für dich noch irgendwas offen geblieben, was wir vielleicht angerissen haben, aber noch nicht zu Ende gebracht haben oder was du einfach noch mit reingeben möchtest?
Ja, ich glaube, vielleicht ein bisschen. Du hast mich gefragt, in welcher Stufe ich da bin und was für mich jetzt dran ist. Und also was da jetzt kommt, wo ich da mich gerade hinbewege. Und ich glaube, da würde ich gerne abschließend einfach was teilen wollen. Und zwar nehme ich bewusst als Frau. Wir sind so, das Weibliche in uns, ja, egal wie ich jetzt verkörpert bin, aber das Weibliche in uns ist so beschäftigt gewesen damit, sich zu emanzipieren, um Gleichberechtigung, um auch gesehen zu werden, etc. Ich finde, es ist am schönsten, wenn die Phase kommt, wenn man damit fertig ist. Wenn es nicht mehr diese konstante Verteidigungshaltung ist oder ein Ich möchte aber auch dürfen. Ich weiß, dass das ein unfassbares Privileg ist. Und es ist nicht mein Dauerzustand. Aber ich merke, wie dieser Kampf von mir abfließt. Und wie da eine Leichtigkeit entsteht, wenn man die Rüstung ablegen kann in Momenten. Ich mag meine Rüstung, also ich mag diesen Schild. Meiner ist Gold, sage ich immer. Und ich weiß, dass ich mich auf mich selbst aufpassen kann. Das habe ich mir erarbeitet. Aber Situationen zu schaffen, wo ich das nicht mehr muss. Ich habe das Gefühl, das ist etwas, wenn wir das machen dürfen und das weitergeben dürfen. Ich habe noch nichts erlebt, was mehr Impact hat. Und das ist der Grund, warum meine Hauptarbeit momentan so ist, dass ich Menschen dabei begleite, ihre Rüstung zu erkennen, sie zu benennen und zu wissen, wann sie welchen Teil davon ablegen oder aufnehmen. Man kann den Menschen den Coping-Mechanismus nicht wegnehmen. Das ist grob fahrlässig. Es geht nicht darum, dass wir uns hier alle irgendwie nackt machen, sondern es geht darum zu wissen, wie viel Schild habe ich gerade oben, tut mir das gut oder nicht und in welcher Situation traue ich mich, das abzulegen. Aber dafür müssen wir erstmal einen haben und den gut kennen und dann auch wissen, mit wem kann ich welchen Teil ablegen. Und das ist eine wunderschöne Aufgabe, das tun zu dürfen. Das vor allem mit Unternehmerinnen und mit Menschen, die Verantwortung halten wollen, die Lust haben drauf. Da ist die Neugier, ja. Sagen, ich will wirken, ich will Impact haben. Und das macht mir große Freude. Es ist schön, da beitragen zu dürfen.
Ja, spüre ich.
Das haben wir auch gemeinsam.
Danke dir. Ja, total. Danke dir für deine Offenheit und auch Verletzlichkeit, die du da zeigst und ja, das auch ganz persönlich teilst. Ich habe eine Abschlussfrage, die ich jedem Interviewgast oder Gästin stelle. Und das kann eine Sache sein, die du schon gemacht hast, die du selbst schon erfahren und erlebt hast. Aber das kann auch eine Sache sein, die vielleicht selbst noch auf deiner Bucketlist steht, von der du sagst, das ist, glaube ich, so eine wertvolle Erfahrung, dass ich mir wünschen würde, dass das mehr Menschen machen, erleben, erfahren. Was wäre das für dich?
Da kommt mir Leonard Cohen. The greatest thing you will ever learn is how to love and be loved in return. Die Liebe in allen Aggregatzuständen und mit allem, was ist. Und wenn wir Menschen finden, die wir wirklich, denen wir uns trauen, denen wir es zutrauen, uns wirklich zu zeigen, mit allem, was ist. Dann entsteht ein Freiheitsgefühl, das ist mit nichts zu vergleichen. Das ist etwas, das wünsche ich jedem. Mehr davon wünsche ich jedem und mir selbst.
Liebe Theresa, ich danke dir so sehr für dieses Gespräch, für die Einblicke, für deine Arbeit und auch für den Weg, den du da ebnest, für ganz, ganz viele, weil ich finde das so faszinierend, was für eine Gabe du hast, Worte einzusetzen für ganz, ganz tiefe Bewusstseinszustände, emotionale Zustände, Dinge zu benennen. Das machst du auf Instagram, das machst du hier im Podcast und das ist, glaube ich, echt eine ganz, ganz einzigartige Skill, womit du Räume öffnest. Und deshalb, ich danke dir so sehr, dass du dich zur Verfügung stellst, dass du diesen Fluss durch dich kreieren lässt und das mit der Welt teilst. Ja, hat mir total viel Freude bereitet, dich hier im Gespräch zu haben. Und ja, ich kann die Zuhörerinnen nur einladen, bei dir mal vorbeizuschauen auf deiner Homepage, die übrigens auch wunderschön ist.
Danke.
Und auch auf Instagram und mit dir in Kontakt zu gehen, wen es da ruft und wo sich jemand einfach ja, gehört fühlt.
Danke für das wunderbare Gespräch. Thanks for having me. Und freue mich, wenn wir weiter miteinander reden.
Ja, sehr, sehr gerne. Danke dir.
Alles Liebe.
Wenn du jetzt gemerkt hast, du möchtest dich auch mit deinen Emotionen beschäftigen, um tiefer zu tauchen und höher fliegen zu können, um mit unangenehmen Momenten kraftvoller umzugehen, um gleichzeitig auch andere Menschen durch diese kraftvollen emotionalen Regulationsprozesse führen zu können, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir für ein Kennenlerngespräch. Im Januar startet der nächste Durchgang der Emotionscoaching-Ausbildung. Vom 22. bis zum 25. Januar findet Level 1 statt. Und wenn du dabei sein möchtest und selbst lernen möchtest, wie Emotionen im Gehirn entstehen, wie sie neurobiologisch verarbeitet werden, was hinter Emotionen steckt, wie du diese Energie für dich und für deine Ziele nutzen kannst, dann sei sehr, sehr gerne dabei. Den Link zum Kennenlerngespräch findest du in den Show. Ich freue mich auf dich. Vielen Dank, dass du dir das ganze Gespräch angehört hast. Wenn du für dich tiefe Erkenntnisse mitnehmen konntest, dann würde ich mich freuen, wenn du eine 5-Sterne-Podcast-Bewertung abgibst auf Spotify oder auf Apple Podcast. Schau doch auch gerne mal bei Theresa oder bei mir auf Instagram vorbei und teile mit uns deine Erkenntnisse und was du aus diesem Gespräch mitnimmst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Deine Julia.